Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Spaß am Hören habt, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Podcast und folgt uns auch auf den sozialen Medien. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Mein heutiger Gast, für die meisten sicherlich kein Unbekannter, ist der liebe Sebastian Bissing. Hi Sebastian, vielen Dank, dass du in meine Show oder in meinen Podcast gekommen bist, meiner Einladung gefolgt bist und mein Gast bist. Sebastian, ich würde dich bitten, die meisten dürften dich vielleicht kennen, sogar sicherlich kennen oder zumindest schon mal von dir gehört haben, aber stell dich doch bitte mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du überhaupt hier?
Also, wie du gerade schon sagst, ich bin Sebastian, ich bin unter anderem bekannt vielleicht als The Spirits Alchemist, als unabhängiger Abfüller. Zudem bin ich Brand Ambassador von der Sauerländer Edelbrennerei und auch von Loch Lomond und habe noch mit meinem guten Freund Thilo ein weiteres Label, aka The Liquid Madness.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wenn man in Deutschland ist und gerne Whisky trinkt, dann führt eigentlich an dir kein Weg vorbei.
Ja, das ist eine schöne Aussage und ist natürlich auch toll zu hören, ganz klar.
Ja, auf jeden Fall. Früher oder später. Muss sagen, bevor wir jetzt reinstarten, ich habe einige Sachen von dir probiert. Ich bin wirklich begeistert davon. Mag sehr viele Sachen, bin auch sehr großer Freund von den Brennereien, wo du der Brand Ambassador bist, aber darauf gehen wir noch ein später. Also, wir starten einfach mal in die erste Frage hinein. Und zwar, lieber Sebastian, wie wir es ja bereits wissen, bist du unter anderem der BA von Loch Lomond, aber nicht nur. Du hast auch eigene Releases am Start. Du hast es selbst gerade schon gesagt, mit dem Spirits Alchemist unter anderem. Und da muss ich mich erstmal kurz beschweren. Ich habe viel zu oft, schaffe ich es nicht, eine Flasche zu bekommen. Also, ich bin manchmal einfach zu spät. Es ist, das Internet und ich sind nicht immer Freunde.
Ja, genau. Das ist manchmal so.
Ja, dann weine ich immer ganz doll.
Oh nein. Wenn wir uns das nächste Mal live sehen, nehme ich dich in den Arm und tröste dich.
Das ist toll. Spätestens in Frankfurt.
Genau, spätestens in Frankfurt.
Ja, nach all den tollen Reifungen, die du bisher hattest und Finishes und den ganzen kreativen Ideen, die immer so aus dir raussprudeln, zumindest ist es ja, sehe ich das so, wenn ich deine Abfüllung sehe, würde mich mal Folgendes interessieren. Wie kamst du überhaupt zu dem Namen Spirits Alchemist? Also wie kamst du generell auf die Idee, du möchtest selbst was releasen, selbst eine Linie aufbauen? Wie kamst du zu dem Namen? Gibt es da eine Geschichte dazu? Ist das irgendwie so plötzlich entstanden? Und dann wurde ich noch gebeten, dich zu fragen, wie kamst du zu diesem extrem geilen Logo?
Sehr gute Fragen auf jeden Fall. Und zwar, also die Geschichte zum The Spirits Alchemist begann eigentlich mit meinem ehemaligen Kollegen Frank Gauert. Ich habe quasi ihn dabei unterstützt, die Whisky-Messe The Whisky and More zu machen, die früher in Bochum und jetzt in Hattingen ist. Und habe halt da mich auch so ein bisschen kreativ frei ausleben lassen können, was so Fassreifung anbelangt. Wir hatten immer unsere kleinen Fässer mit am Stand und kamen da auf die wildesten Ideen mit Kaffeefass-Finish und so weiter. Mhm. Und irgendwann kam da mal ein Zeitungsartikel raus als Werbung für die Whisky & More, wo er mich als Whisky-Alchemist bezeichnet hat. Und das war halt so eine, fand ich eine ganz coole Aussage. Und so war eigentlich so ein bisschen die Idee damit geboren. Und nachdem sich dann unsere Wege getrennt haben, habe ich halt gesagt, okay, das, was ich da gemacht habe, möchte ich auf jeden Fall gerne weitermachen. Vielleicht noch ein bisschen krasser und ein bisschen verrückter das Ganze. Und dann bin ich auf jemanden gestoßen, den Thorsten, der von Copperdog. Und der ist quasi auch mein kreativer Kopf hinter den Labeln und auch was das Logo anbelangt. Okay. Und den habe ich quasi dann damit beauftragt, mich also den Namen und das ganze Logo und so weiter in Szene zu setzen. Und bei dem darf ich mich bedanken, dass es heute alles so aussieht, wie es auf meinen Flaschen aussieht.
Ja, das ist sehr cool. Also erstmal, das wäre ja noch eine kleine Anschlussfrage gewesen, genau. Die Person, die mich gebeten hat, dich zu fragen, wie es zu dem Logo kam, wollte auch gerne wissen, wer das Logo gemacht hat. Damit ist das auch schon. Haben wir das auch schon, sehr cool. Und ich muss echt sagen, ich bin immer wieder begeistert davon, wie die Darstellung aus dem Flaschen auch ist. Zum Beispiel bei dem I Am Root, das ist einfach ein übertrieben geiles Label. Also kann man sagen, was man will.
Also da gibt es eine richtig lustige Geschichte zu. Also als ich ihm das erstmal erzählt habe, was das für eine Abfüllung werden wird, hat er erstmal wieder mit dem Kopf geschüttelt, weil der auch halt einfach sagt, wie kann man solche komischen Ideen einfach haben und wie das überhaupt alles immer so passiert bei mir. Und dann hat er gesagt, okay, als allererstes kam ihm sofort eine Sache im Kopf und er wird erstmal das Label gestalten. Und wenn das Label fertig ist, schickt er mir quasi ein Bild davon. Und er hat gesagt, ich hoffe, es gefällt dir. Und dann mache ich die E-Mail auf, ich sehe die PDF und denke mir so, boah, du hast genau meinen Geschmack getroffen, ne? Also richtig marketingtechnisch und so weiter, natürlich auch richtig, richtig geil. Und ja, als Marvel-Fan war man natürlich dann auch schon Feuer und Flamme.
Auf jeden Fall, also da hast du direkt jeden begeistert, also das hat es richtig gut gemacht. Ich finde es auch cool, dass du dann so auf die Sachen eingehst, also dass du dann sagst, nicht sagst du irgendwie, boah, das ist mir vielleicht zu offensiv oder das ist mir jetzt vielleicht zu sehr so. Also da sieht man ja auch an den Labels, an den Sachen, dass du da voll open-minded bist.
Super, also ich cool. Sag mal so, wenn man auch dann ein Rote-Bete-Finish macht, ich glaube, da, wenn man dann zurückhaltend mit dem Label ist, ich glaube, das wird dann wieder nicht passen.
Du hast vollkommen recht. Also so ein ganz klassisches Label wäre da einfach nicht, hätte da nicht gepasst. Da musste sowas richtiges Bam raus. Und das habt ihr da geschafft auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr cool geworden. Und hast du das irgendwie damals dann gleich für dich beschlossen, als du mit deinem Kollegen früher noch zusammen warst und ihr da die Messen gemacht habt, dass du das kontinuierlich weitermachen willst? Oder war das im ersten Moment nur so eine Momentaufnahme und du hast gesagt, ich mache jetzt noch ein bisschen was? Oder hat sich das, also war es für dich ganz klar, dass du da deine Kreativität ausleben willst?
Aber das war für mich sofort klar, dass ich gesagt habe, okay, das, was ich da angefangen habe, möchte ich auch definitiv weitermachen und auch größer machen, weil da war es immer schon klar, das wird einfach nur gemacht, damit wir so ein bisschen die Messe promoten, dass wir mit diesen Fässern auf verschiedenen Messen unterwegs sind, die bei uns hier in der Nähe sind, um quasi Werbung einfach für die Whisky & More zu machen. Mhm. Und hinterher war dann klar, dass es dann nicht nur Whisky Alchemist ist, sondern Spirits Alchemist, weil ich mich nicht nur auf Whisky fokussieren wollte, sondern halt auch die tolle Welt der anderen Spirituosen darstellen wollte, weil auch da ist Kreativität ich sag mal so, glaube ich, auch gefragt und mittlerweile möchte man auch gerne neue Sachen probieren und von daher lebe ich mich da auch vollkommen aus, produziere mit einer Brauerei mit Moritz Fiege, machen wir so fassgelagerte Biere auch und gucke, dass ich auch neue Weine mache, so wie wir auch die Weinfinish-Serie ja hatten, aktuell immer zum Winter hin, wo es dann Glühweinfinish, weißer, roter Glühwein und die gibt es natürlich dann auch immer zu kaufen. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes, wenn man mal so ein Glühwein ein Jahr auf Whiskyfass gelagert zum Beispiel getrunken hat. Und von daher war es für mich klar, das alles noch größer werden zu lassen, weil ich davon auch natürlich die Leute daran teilhaben lassen wollte, spannende Dinge einfach mal zu probieren.
Absolut, ja, und ich bin wirklich froh, dass du dich nicht da auf den Whisky nur, sage ich mal, eingeschränkt hast, sondern da die anderen Sachen auch noch mit ins Boot holst. Also das brauchen wir wirklich. Wir brauchen da so ein bisschen neuen Schwung bei manchen Sachen, habe ich das Gefühl, und da triffst du wirklich mit den Zahlen der Zeit. Das ist Bombe. Also wie gesagt, hier hast du einen Fan auf jeden Fall.
Vielen herzlichen Dank.
Und ich komme auf jeden Fall auf die Umarmung zurück, da kommst du nicht dran vorbei.
Ja, das hat natürlich auch so ein kleines Geheimnis von den Abfüllungen. Ich glaube, die sind auch so beliebt, weil es halt einfach immer eine absolute Rarität ist, wenn wir da von 40 bis maximal 100, 120 Flaschen sprechen. Als Single-Cask-Abfüllung, das ist natürlich super schnell weg und bei mir ist es halt so, dass ich in der Regel auch nichts noch ein zweites Mal mache, selbst egal wie gut das quasi funktioniert hat und wie gut das gelaufen ist, sondern es soll einfach immer wirklich was absolut Besonderes bleiben und das finde ich halt einfach sehr, sehr spannend, weshalb die Leute natürlich auch, glaube ich, das dann so extrem feiern.
Ja, absolut, definitiv. Und das heißt also, ich darf mich jetzt nicht wieder auf, darf nicht hoffen, dass nochmal was mit Glühwein kommt, oder?
Also ich hatte jetzt den roten und den weißen, vielleicht nochmal einen Rosé-Glühwein, dann weiß ich es nicht, genau, sowas gibt's auch. Die diesjährige Winteredition, da spoilere ich jetzt einfach mal schon mal, ist ein Whisky, der gefinisht ist in einem Tonka-Bohnenfass. Da habe ich ein Tonka-Bohnen-Mazerat gemacht und wollte natürlich andere weihnachtliche Aromen reinbringen nach der ganzen Geschichte. Und nächstes Jahr wird es auch nochmal sehr spannend, da müssen wir auch nochmal auf Glühwein verzichten, aber vielleicht dann in 2024 klingt da vielleicht mal der Rosé-Glühwein raus.
Ja, super gerne, da bin ich auf jeden Fall dabei, aber ich esse auch total gerne Tonka-Bohnen-Eis, also das ist dann kann gut was für mich sein auf jeden Fall.
Ja, auch das Tonka-Bohnen-Mazerat selber, was ein Jahr im Whisky-Fass gelagert hat, gibt es natürlich dann auch wieder zur Weihnachtszeit, auch wieder natürlich dann über die Sauerländer Edelbrennerei zu beziehen und es einfach, das schmeckt so unfassbar genial, diese Bourbon-Aromen, die nochmal zu dieser vanilligen Tonka-Bohne sowieso schon dazukommen, ist sehr lecker.
Geil, ja, das heißt wieder Wecker stellen, ansonsten Tränen in den Augen.
Genau. Aber wie gesagt, dann wird die Umarmung umso länger ausfallen.
Okay, sehr geil. Ja, schön, cool, sehr schöne Eindrücke, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und dann würde ich auch sagen, starten wir in die zweite Frage rein. Und zwar, wir waren jetzt ja schon ein bisschen beim Thema. Du hast ja in deiner kreativen Freiheit als Spirits Alchemist ja viele Abfüllungen rausgebracht, die wirklich von Kreativität nur so strahlen, ja. Und Du hast aber auch klassische Sachen so dabei gehabt, meiner Meinung nach. Und bei den kreativen Sachen muss ich natürlich direkt an I Am Root denken, weil als ich das gelesen habe, war ich wirklich so, das kann doch gar nicht funktionieren. Was soll das sein? So, weißt du? So mit Mindblowing. Und dann habe ich auch noch keine Flasche bekommen. Dann habe ich mir aber über 25 Ecken ein Sample ergattern können und fand es einfach geil. Und habe mir gedacht, ey, dass du darauf gekommen bist, einfach nur Wahnsinn. Und lustig, ich habe mir auch bei der Frage wieder notiert, erwähnen, dass ich ganz oft zu spät bin und nichts bekomme. beschäftigen. Und ja, auf jeden Fall so Sachen, wo man so oft denken könnte, boah, da kommt doch kein Mensch drauf. Deswegen würde mich mal interessieren, wie ist das? Wachst du morgens auf, nachdem du irgendwie abends auf Party warst, und dann denkst du dir so, boah, gestern vorm Trinken, der rote Betesalat mit Zwiebeln, der hat mich echt umgehauen, aber irgendwas hat gefehlt, vielleicht einfach mal Whisky dazu machen oder so. Also, weißt du, ist das so ein kreativer Prozess, der einfach so entsteht, du wachst auf und hast eine coole Idee im Kopf, oder erklär doch mal, wie kommst du denn dazu, also woher holst du die Kreativität und wie kommst du auf die Idee?
Also manchmal ist es wirklich so, wie du gerade beschrieben hast, man isst irgendwas und hat gewisse Aromen im Mund und denkt sich so, boah, jetzt dazu ein geiler Whisky, zum Beispiel auch, wie gesagt, im nächsten Jahr kommt eine sehr spannende Weihnachtserfüllung auf jeden Fall raus, die quasi genauso entstanden ist. Man hat Weihnachten etwas gegessen und denkt sich so, boah, das mal mit einem Whisky kombinieren, also Mazerat rausgemacht, jetzt für ein Jahr ins Fass gelegt, jetzt kommt bald der Whisky rein, dass er auch nochmal ein Jahr Finish darin bekommt, damit er zu Weihnachten auch fertig ist. Manchmal ist aber auch wirklich so, dass ich nachts wach werde und von irgendwas geträumt habe und dann denke ich mir so, oh Mann, das ist eine geile Idee, das muss umgesetzt werden, das muss ich machen. Und beim einem Loop kam die Idee wirklich, weil ich finde es immer so lustig, wenn Leute an meinen Stand kommen und sagen, ich hätte gerne einen torfigen Whisky. So, das ist einfach so für mich persönlich so ein absoluter Übersetzungsfehler in Deutschland. Torfiger Whisky, dann kommt immer so, ja, das ist da, der Whisky muss ja erdig, holzig oder sonst was schmecken, weil das ist halt Torf. Ich meine aber in der Regel eigentlich immer rauchige Whiskys. Und wenn ich denen dann am Stand einen Whisky einschenke, der halt so erdig, holzig schmeckt, dann denken die so, ja, aber das ist doch kein torfiger Whisky. Ich so, aber das ist doch genau das, was du eigentlich mit dem Wort meinst. Ja. Und deswegen kam so die Idee, einen Peated Whisky zu nehmen, wo ich dann mit Hilfe der roten Beete dieses Erdige nochmal quasi mit aufgreifen kann. Und so habe ich jetzt einen torfig-rauchigen Whisky quasi kreiert, um den Leuten halt zu zeigen, es geht auch, natürlich kann man das auch mit anderen Mitteln machen, aber das war für mich so die Verbindung, Rauch und erdige Noten als torfig-rauchigen Whisky quasi zu spielen. Und so kommen natürlich dann auch manche andere Ideen, wenn ich Whiskys probiere, was könnte ich dann quasi dem aromentechnisch noch irgendwie mit hinzufügen, dass das Ganze nochmal auf ein nächstes Level gehoben wird.
Ja, also und man muss auch eigentlich sagen, bei der Abfüllung hast du dieses Erdige hast du wirklich gut hinbekommen. Also das ist auch das Erste, was du so mit der roten Beete, finde ich, immer assoziierst, ne? Mhm. So diese erdigen Noten so. Ich weiß noch, ich hab so eine Idee gehabt, wie der Whisky schmecken könnte, weil tatsächlich, also ich habe das jetzt eben mit dem rote Beete-Salat nicht ganz ohne Grund gesagt, meine Oma hat den früher immer gemacht, ne, und immer, ich kann dir sagen, immer, wenn wir da beim Essen waren und es war irgendwie Herbst oder Winter, gab es immer rote Beete-Salat. Ich weiß auch gar nicht, warum, und auch nie irgendwie erst aus frischer rote Beete gemacht, sondern immer die aus dem Glas, die schon so eingelegt ist. Und ich habe genau gewusst, wie das eventuell schmecken könnte, und der Geschmack, den ich im Mund hatte, ist genau der Geschmack, den du auch mit Abfüllung getroffen hast. Also es war wirklich, für mich war es total faszinierend. Und ich habe davor aber echt nicht verstehen können, wie du darauf gekommen bist. Also weil, ich bin noch nie aufgewacht und habe gedacht, boah, ich mache jetzt einfach mal rote Beete in den Whisky rein. Also weißt du, vom Prinzip her.
Ja, rote Beete in den Whisky war ja auch nicht so, sondern ne, ganz klar, erstmal das Mazerat. Aber da ist auch genau der Punkt. Ich habe auch dann lange überlegt, nehme ich frische rote Beete, nehme ich die eingelegte rote Beete. Habe mich dann für die eingelegte rote Beete auch entschieden, weil die hat ein bisschen Süße und ein bisschen Essignoten noch mit drin hat. Und genau das untermalt quasi dann diesen schön rauchigen, heavily peated Whisky von St. Kilian. Und ja, das war dann quasi die ganze Idee dahinter. Aber oft ist es wirklich so, dass man solche Aromen irgendwo im Essen und Co. wiederfindet und sich sagt so, okay, wenn ich davon jetzt eine Nuance in den Whisky einbauen kann, wäre das einfach genial. Und es soll halt auch nie so sein, dass der Whisky-Charakter verloren geht. Ne? Das ist ja auch immer so, oh nee, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Das schmeckt jetzt extrem nach roter Beete oder irgendwie so. Ne? Mhm. Und das ist eben genau der Punkt nicht, sondern ich möchte einfach nur mild Aromen mit einbauen, dass der Whisky aber immer noch absolut als Whisky hervorkommt und nicht irgendwie überlagert wird von irgendwas.
Absolut, und das hast du da wirklich, wirklich gut hinbekommen. Und jetzt verstehe ich auch, warum ich diese Assoziation zu dem Salat so extrem hatte, weil es wirklich ja dann auch mit eingelegter rote Beete gemacht ist und dann kommt eins zum anderen. Fantastisch. Also richtig cool. Da noch eine Frage so dazu. Hast du noch irgendwas so, wo du sagst, das würde dich jetzt noch reizen und du weißt noch nicht genau, wie du es machen würdest? Also hast du schon irgendeine Idee so, also ohne jetzt groß zu spoilern, ich will nicht, dass du irgendwas verrätst oder so, aber hast du was, wo du sagst, ja, das würde ich gerne machen, aber ich weiß noch nicht, wie ich es umsetze?
Ist jetzt nicht mit einem besonderen Finish, mit irgendwelchen verrückten Kräutern oder so gemacht, sondern es gibt eher so eine kleine Versuchsreihe, die ich gerne umsetzen wollen würde, mit 3, 4, 5 Fässern. Mhm. Und da arbeite ich jetzt schon seit 2 Jahren eigentlich daran, wie man das genau umsetzen kann, weil das absolut nicht einfach ist. Musste ich auch schon mit Chemie-Doktoren sprechen. Also es klingt sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr, sehr geiler Versuchsaufbau. Und ja, da muss alles einfach stimmen, damit auch wirklich Hygiene und dies und jenes alles gewährleistet ist. Und wahrscheinlich braucht es auch noch ein Jahr, bis man das Ganze dann angeht, das Projekt, bis es so sicher auch gemacht ist, dass man das alles so bauen kann. Aber ja, doch, es gibt manche Sachen, die brauchen sehr, sehr lange und ja, bis alles so ist, wie man sich das wünscht.
Das heißt aber auch, du gibst nicht auf. Wenn du was in den Kopf gesetzt hast, dann machst du so lange rum, bis du es irgendwie gemacht bekommst.
Richtig, oder? Irgendwann ist man einfach an einem Punkt, das soll es vielleicht auch mal geben. Bisher hatte ich Glück, also ich hatte noch nichts, wo ich gesagt habe, das ist echt schlecht geworden. Aber mit Sicherheit wird dieser Punkt auch irgendwann mal kommen, wo man sagt so, okay, man hat jetzt irgendein verrücktes Finish gemacht, man probiert den Whisky und sagt so, puh, das möchte ich aber keinem antun. Soll vielleicht in den nächsten Jahren auch mal passieren, aber nee, also aufgeben gibt's nicht. Ich will das so lange durchziehen, bis ich halt dann Ergebnis habe und selbst feststellen kann, passt oder passt nicht.
Ja, okay, ja, das ist also eine super, super ehrenwerte Qualität eigentlich, dass du sagst, du gibst es nicht auf und du machst es so lange, bis es deinen Ansprüchen einfach entspricht und dann gibst du es raus. Also sehr cool und mach bitte weiter. Wie gesagt, ich glaube, die Leute feiern deine Verrücktheit. Ohne das jetzt böse
zu meinen. Ja und nein, also ich kriege natürlich auch immer mal von so alteingesessenen Leuten natürlich auch Feedback, dass das natürlich dann nichts mehr mit Whisky zu tun habe und Tradition hier, Tradition da und dann komme ich halt einfach immer so, wann fangen Traditionen überhaupt an? Vielleicht ist es richtig. Tradition in 100 Jahren nur solche verrückten Fässer quasi zu nehmen. Man weiß es ja nicht, ne? Also wenn man mal die Whisky-Geschichte zurückgeht, dann ist es halt so, dass man Whisky früher nicht fassgelagert getrunken hat, sondern einfach den New Make aus Tonkrügen getrunken hat und dann auch nicht zwingend die Bourbonfässer hatte, weil auch das höre ich immer, Bourbonfässer ist die große Tradition. Ja, früher hat man halt Sherry- und Portweinfässer genommen, weil man früher viel Sherry und Portwein getrunken hat. So, und das ist halt auch immer so ein Punkt, viele denken, es ist dies und jenes, ist halt die ursprüngliche Tradition und ja, man muss aber immer noch einen Schritt weiter zurückdenken. Und das ist halt einfach das, wo ich den Leuten halt sage, so, seid doch einfach mal offen, probiert erst, schmeckt es euch. Wunderbar, schmeckt es euch nicht, ist auch nicht schlimm, weil es natürlich auch, Geschmäcker sind einfach verschieden. Aber bei mir ist es so, ich kreiere diese Whiskys, weil ich halt schon gefühlt 1000 verschiedene Sherry-Fassabfüllungen hatte und jetzt nicht die 1001 in Anführungsstrichen brauche, sondern vielleicht einfach mal was Neues.
Absolut, das ist ja auch genau der Punkt. Also zum einen zum Thema Tradition. Ich meine, wenn wir nicht irgendwas Neues oder irgendwas generell versuchen, können wir auch keine Tradition bekommen. Na, das ist ja eigentlich der Anfang von der Tradition, ist immer, dass überhaupt irgendwas gemacht wird. Und dementsprechend sehe ich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Also ich weiß, welche Art von Menschen du meinst wahrscheinlich. Und das ist, ne? Und ja, es ist manchmal nicht einfach. Aber man sollte auf jeden Fall Neues probieren. Und wie du es schon gesagt hast, eine Meinung kann man sich eigentlich im Grunde erst dann bilden, wenn man es probiert hat. Und wenn es dann nicht schmeckt, kann man auch einfach sagen, boah, das ist nichts für mich. Ich will lieber mein, weiß nicht, Sherry-Fass-Vollreifung 18 Jahre mit 46,3%. Dann ist es so. Dann kann jeder trinken, was er möchte am Ende, weißt du? Genau. Aber ich finde immer, man sollte sich die Meinung auf der Grundlage vom Probieren machen. Und bis jetzt war bei mir, ich hatte nicht alles von dir, leider. Ich will es nochmal erwähnen, ich habe nicht alles bekommen. Die Leute können es leider nicht sehen, aber wir haben uns gerade wirklich virtuell gemacht. aber die Sachen, die ich hatte, die fand ich alle gut. Also sage mal so salopp, da musste nichts ins Klo. Ne?
Ja, also ja, wie gesagt, also es ist ja auch so, dass ich ja nicht einfach irgendwas raushaue und dann schmeckt das halt quasi nur nach rote Beete oder keine Ahnung, was auch immer, sondern der Whisky steht halt im Vordergrund und da kommen halt kleine Aromen, die da hinzugefügt werden. Aber es ist ja nichts anderes, was ich mit dem Sherry-Fass, mit dem Portwein-Fass oder Wein-Fass generell oder sonst was ja auch mache. Ich habe quasi als Masterblender habe ich meine Idee und wenn ich dann meinen Single-Cask oder so rausbringe und ich möchte dem gerne nochmal einen kleinen Beerenschub oder so geben, dann gibt es halt einen Rotwein-Fass oder Portwein-Fass oder was auch immer. Und genauso gehe ich halt auch mit den kreativen Finishes ran. Also zum Beispiel kommen jetzt im November 2 neue Abfüllungen raus. Einmal mit Apfel-Balsamico-Finish, was sehr, sehr krass einfach klingt. Mhm. Und auf der anderen Seite halt mit Iron Brew Finish. Und Iron Brew ist ja die bekannte schottische Limonade.
Ja.
Und auch als ich da letztes Jahr ein Bild gepostet hatte, wo ich dann das Iron Brew ins Fass gegeben habe, sind natürlich alle Leute verrückt geworden. Von bis, ich bestelle eine Flasche vor, was ja leider nicht geht, bis hin zu, wie kann man nur sowas machen? Das hat auch mit dem Whisky zu tun, war natürlich wieder alles dabei. Aber klar, es ist sehr, sehr spannend, was da einfach passiert.
Ja, auf jeden Fall. Hey, mach einfach weiter, das ist toll. Wenn es polarisiert, dann ist es doch umso besser. Dann hast du auf jeden Fall auch, dann ist es bekannt, weißt du, dann wissen die Leute auch, dann kennst die Leute und das ist doch super. Also ich finde es toll. Genau. Immer weitermachen.
Mach ich.
Ja, und dann kommen wir auch schon zur dritten Frage tatsächlich. Und da hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen gespoilert. Du bist ja der Brand Ambassador nicht nur von Loch Lomond, sondern auch von der Sauerländer Edelbrennerei. Und muss ich sagen, auch da die Destillate und die Reifung schätze ich total. Also bin ich auch großer Freund von. Und ich hatte so ein bisschen so auf Loch Lomond einzugehen. Wahrscheinlich hast du da auch schon super viel oft von erzählen müssen, aber ich würde es auch einfach gerne nochmal wissen. Meiner Ansicht nach hat die Brennerei die letzten Monate oder auch die letzten ein, zwei Jahre vielleicht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also das liegt zum einen daran, dass, das habe ich schon immer gesagt, die Destillate von der Qualität her wirklich hochwertig sind. Also ich mag die Sachen, die, klar, es ist immer mal vielleicht ein Single Cast dabei, wo man jetzt gesagt hat, war jetzt nicht 100% meins, aber die Qualität war trotzdem immer hoch. Also es waren immer schöne Sachen dabei und alles, was ich probiert habe, habe ich auch getrunken und es hat mir auch geschmeckt im Grunde. Und gleichzeitig habt ihr es aber auch geschafft, dass ihr im preislichen Niveau einfach eine gewisse Ebene getroffen habt, wo man sagen kann, es ist total gut, also ihr seid nicht im Preis wie viele andere einfach extrem hochgestiegen, weil dies, weil das, weil Corona, weil tausend Gründe. Und es gibt ja auch, man muss ehrlicherweise sagen, ist auch meine Meinung, es gibt viele Gründe, weshalb der Whisky teurer werden muss, darf und muss. Es gibt ja viele Faktoren, die man sich nicht aussuchen kann. Wenn ich für das Getreide am Anfang mehr Geld bezahle, muss ich auch am Ende, wenn es fertig ist, das Geld wieder irgendwie reinbekommen. Dann ist es vollkommen klar. Manchmal hatte man aber das Gefühl, die Sprünge waren so dermaßen hoch, dass man einfach gar nicht wusste, auf was man das jetzt begründen soll. Und da fand ich halt, habt ihr wirklich gute Arbeit gemacht, dass ihr die Sachen trotzdem zu einem Preis habt, wo jeder eigentlich sagen kann, ich kaufe mir jetzt eine Flasche. Ihr habt ja, glaube ich, die Einsteiger-Sachen liegen, glaube ich, im Preis von Ende 20 Euro ungefähr. Und ich habe vor ein paar Wochen mal geguckt, da war der 18er, dann habe ich das 18er Loch Lomond, dann habe ich verschenkt auf dem Geburtstag, da habe ich ihn für 70 Euro gekauft. Also auch vollkommen fair für einen 18 Jahre alten Mord, wenn du guckst, was du sonst so bezahlst teilweise. Und, naja, da will ich gar nicht drauf eingehen. wie ist es denn für dich so? Also hast du auch das Gefühl, dass die Brennerei oder das Loch Lomond generell in allen ihren Unterreleases, sage ich einfach mal, wir haben auch die ihren Schmurrin-Sachen und so, dass ihr da einen Hype momentan habt, dass es gerade mehr wahrgenommen wird, mehr Aufmerksamkeit da ist als sonst? Oder würdest du sagen, hey Tino, das nimmst du irgendwie falsch wahr, das haben wir schon immer gehabt?
Nee, das siehst du eigentlich vollkommen richtig. Also ich habe den Job vor etwas mehr als 4 Jahren quasi angefangen und als ich angefangen habe, kann ich mich noch an die Messe, an meine erste Messe in Oberhausen erinnern, die halt einen riesengroßen Nerd-Faktor hat. Also 90-95% der Besucher sind absolute Whisky-Nerds, muss immer Fassstärke, was Besonderes, dies und jenes sein. Mhm. Und ich stand direkt ganz am Anfang der Messe im Eingang mit dem Stand und ich musste mir von knapp 2000 Besuchern am Wochenende 2000 Mal anhören, oh mein Gott, Loch Lomond hat jetzt einen eigenen Stand, geh mir bloß weg damit. Blaue Dose, bli, ne? Also man kennt quasi in Anführungsstrichen in Deutschland die schlechten Qualitäten und hat ein großes Vorurteil gehabt. Und ich weiß, dass ich jeden Einzelnen an den Stand geholt habe, komm, ich schenke dir mal, was magst du? Magst du rauchig, nicht rauchig? Kriegst einen kleinen Nipper quasi umsonst, probier es einfach, ich möchte dich gerne überzeugen. Und am Ende war ich halt von 11 Core-Range-Produkten war ich mit 9 ausverkauft, was halt einfach mega war.
Hammer.
Und so zieht sich das jetzt eigentlich fort. Also ne, früher wurde auch keine Werbung von Loch Lomond in Deutschland gemacht. Mhm. Jetzt haben sie halt mit mir einen Brand-Ambassador installiert, der natürlich dann auf jeder Messe präsent ist. Wir haben einen eigenen Messestand, was man natürlich auf den Messen auch relativ selten sieht, dass eine Brennerei mit einem eigenen Stand komplett vor Ort ist und nicht nur über den Importeur quasi mit an einem breiten Potpourri an Auswahl von verschiedenen Brennereien, was natürlich auch nochmal einen absoluten Fokus dann auf die Whiskys legt. Und der andere Punkt, wie du den schon angesprochen hast, ist einfach das Preisliche. dass man halt über die Jahre, über die letzten 4, 5 Jahre als Whisky-Konsument immer beobachten konnte, mal wurde eine Flasche 2, 3, 4, 5 Euro teurer, das nächste Jahr wieder 2, 3, 4, 5 Euro, sodass man nach 2 Jahren schon 10 Euro mehr für eine Flasche ausgeben musste. Und das ist natürlich dann schon nicht ganz so toll für den Konsumenten, wenn er von 20 Euro auf einmal 30 Euro, danach bist du bei 40 Euro die Flasche, wo du denkst, so, Halleluja, jetzt muss ich doppelt so viel für meinen Standard Daily Drum quasi ausgeben. Und klar, es gibt gewisse Faktoren, weshalb jetzt auch bei uns logischerweise der Whisky ein bisschen teurer wird, aber wenn ich mir jetzt angucke von innerhalb der letzten 5 Jahre von dem 18er von 59,90 auf jetzt 70 Euro, dass in 5 Jahren 10 Euro teurer geworden sind aufgrund von manchen Faktoren, die man halt selber nicht beeinflussen kann. Ja. Und wenn ich mir eine andere Brennereien angucke, die alte Abfüllungen vom Markt nehmen, weil sie die Menge an Fässern gar nicht haben, um denen dienen zu können, oder halt einfach sagen, okay, jetzt ist die alte Abfüllung raus, wir machen ein neues Design und auf einmal kostet er dann nicht mehr zum Beispiel 80 Euro, sondern 129 Euro, ein 18 Jahre alter Whisky, wo ich mir denke, so, puh, das ist ein satter Anstieg, wo ich mir dann denke, okay, bin ich bereit, das Geld dafür auszugeben? Und da bin ich echt froh, dass ich auch mit dem Importeur in Deutschland im sehr engen Austausch bin, was auch zum Beispiel die Preise für Single Casks, die ich alle für Deutschland auswähle, dass ich da auch ein bisschen mitreden darf, dass man da nicht zu teuer ist, weil wir halt immer noch aktuell im Brand Building in Deutschland sind. Mhm. Wenn ich mir andere Länder angucke, da hat Loch Lomond einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und wir müssen wahrscheinlich bestimmt noch 2, 3 Jahre hier weiterarbeiten, dass man auf einer Ebene auch genannt wird mit den großen Brennereien. Und ja, das ist weiterhin mein Job, das auf jeden Fall zu machen.
Ja, das ist auch super. Mach das bitte, weil es ist, wie du gesagt hast, wenn du vor 4 Jahren mit jemandem gesprochen hast, dann war eigentlich Loch Lomond nie ein Thema gewesen. Und auch für mich war es lange Zeit kein Thema, bis ich tatsächlich mal bei einem Bekannten war. Und der hatte damals, glaube ich, ich weiß nicht, ob es so ein 10er oder ein 12er, ein 12er war das, glaube ich, und noch irgendeine andere Abfüllung, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welcher das war. Und ich habe auch im Kopf immer so gehabt, ah ja, das ist halt so eine Quantitätssache, ne? Also die machen halt total viel und dementsprechend ist das Niveau halt auch nicht so hoch. Und das war das, was du immer so gehört hast draußen. Und ohne es zu probieren, habe ich selbst angenommen, was ja ganz oft auch in den sozialen Medien passiert. Man probiert es nicht, man kennt es gar nicht, aber die allgemeine Meinung ist die ich dann auch vertrete plötzlich. Blöderweise, also ist nicht auf mich bezogen, sondern auf irgendeine Person bezogen.
Generell, ja, hast vollkommen recht.
Genau, und dann hat er zu mir gesagt, probier doch mal. Und er hat, glaube ich, weiß nicht, 200 offene Flaschen da stehen gehabt und totaler Whisky-Freak auch. Und ich habe gesagt, boah, ich würde aber vielleicht auch gerne mal irgendwie was richtig Geiles probieren. Und er hat gesagt, jetzt probier doch mal, wenn du hier so schlecht redest, probier. Habe ich gemacht und ich war danach wirklich geflasht und habe gedacht, das kann doch nicht sein, weil das PLV einfach so gut ist. Also, ne, ich meine, klar, du kannst einen Whisky, der 30 Euro kostet, nicht unbedingt mit einem Whisky vergleichen, der 200 kostet, ohne dass da jetzt ein Hype ist oder so und der vielleicht, keine Ahnung, wie viele Jahre alt ist, was weiß ich was, alles gut. Aber die PLV für das, was du bekommst, was du bezahlst, war damals schon grandios, wo ich mir gesagt habe, die Qualität ist einfach super, wieso ist das so lange an mir vorbeigelaufen? Und das war eigentlich auch der Punkt, wo ich es erstmal angefangen habe, so zu reflektieren, weil du kannst nicht immer die Meinung einfach annehmen, du musst dich durchprobieren, du musst dir ein Bild machen. Ja. Und ich glaube sogar, dass damals vor 4 Jahren, als du von der Messe erzählt hast, ich glaube, da war ich nicht. Also ich bin da öfter mal bei der Messe. Und nicht jedes Jahr, aber ich glaube, ich war nicht da. Sonst wäre ich bestimmt auch bei dir am Stand gelandet und hätte mal was probieren dürfen, was ich ja manchmal nicht bekomme. Genau. Und ja, also mich freut es voll, dass Loch Lomond die Aufmerksamkeit bekommt, weil ich habe zum Beispiel auch noch eine andere nette Geschichte. Hier mein Whisky-Dealer im Ort, oder einen Ort weiter, beziehungsweise jetzt, lustigerweise, ich bin ja umgezogen vor 2 Monaten. Ich wohne jetzt direkt, was weiß ich, 2 Kilometer von dem Shop entfernt, davor waren es ein paar mehr. Und jetzt, also ich bin extra hergezogen wegen dem Whisky-Shop natürlich.
Ganz klar.
Ja, das ist der Winiski in Linden. Und es ist auch jemand, also der Inhaber, der hat so ein großes Portfolio an Kenntnis einfach, was Whisky angeht, auch was Rum angeht, das ist brutal. Also es ist wirklich ein wandelndes Lexikon. Und ich bin mal rein und habe gesagt, hier, ich brauche mal was, was nicht jeder kennt. Und dann hat er mir das war der 12er in Schmurring gegeben und sagt, probier den mal. Du wirst den geil finden, weil erkennst du mein Profil, das ich so mag. Wir haben schon zu viele Abende zusammen verbracht. Und er hat mir eingeschenkt, ich habe probiert, ich weiß noch, es war ein Samstag, es war irgendwie 10.30 Uhr morgens und ich habe noch nicht gefrühstückt gehabt und trotzdem ist er mir super in Erinnerung geblieben. Also, also fand ihn geil, habe ihn direkt mitgenommen, die Flasche, und mittlerweile, bin ich großer Fan einfach. Und Leute müssen es wirklich verstehen, dass man es einfach probieren muss und nicht immer urteilen haben darf davor.
Ja, so ein Fun-Fact zum Beispiel zum Inchmorin, der ist ja quasi von der Machart nichts anderes eigentlich als damals die Little Mills. Und alle, die halt Little Mill so feiern, brauchen sie eigentlich nur alles, was bei uns aus der Straight Leg Potsdam kommt, weil es quasi eine 1-zu-1-Kopie ist von der Little Mills, die es damals einfach gab. Kann man quasi in günstig auch weiterhin sein Little Mill Whisky trinken. Und das ist halt ab der Punkt, wo ich mir denke, so okay, Little Mill ist mega, mega, aber Loch Lomond kann man nicht trinken, wo ich mir einfach dann immer sage, so ey, ja, vielleicht ist da der mit Rauch oder sonst was nicht dein Stil, aber wenn du Little Mill magst, probier Inchmorin und du wirst
es trinken. Absolut. Cool, das wusste ich aber auch nicht. Also sehr interessanter Fakt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich bin begeisterter Fan davon. Und jetzt nur noch mal eine Frage noch ganz kurz, um da ein bisschen an Loch Lomond anzuschließen. Manchmal findet man ja auch in Kroftenga oder in Inchfat oder so, das ist ja auch im Prinzip die Abfüllung, also halt die Destillat von euch sind, ne? Die dann von unabhängigen Bottlern rausgebracht werden. Gibt es einen Grund, warum ihr sagt, es soll ein anderes, oder warum ihr es unter einem anderen Namen verkauft? Also quasi das Destillat an sich? Oder also warum ist es nicht auch einfach Loch Lomond Whisky?
Also es ist halt sehr, sehr spannend. Wir haben halt für unsere verschiedenen Destillate, die wir produzieren, verschiedene Namen. Wie Inchmorin, Inchmorin, Kroftenga und Rostou sind einfach verschiedene Stile, weil wir halt sehr speziell sind, auch was unsere Brenntechnik quasi anbelangt. Also wir haben ja verschiedene Stills und zusätzlich ist es nochmal so, dass wir dann den Mittellauf separieren. Und durch diese Separation des Mittellaufes, dass wir verschiedene Cuts haben und die separat in Fässern lagern können, haben wir natürlich eine riesige Bandbreite an verschiedenen Whiskys. Und Kroftenga ist zum Beispiel das mitrauchigste Destillat zusammen mit dem Inchfat, was wir produzieren und sagen einfach, wir haben in unserer Core Range Inchmorin Whisky mit 55 ppm, reicht uns quasi als Core-Inch-Produkt mit der Rauchigkeit. Aber die Nachfrage auch gerade von unabhängigen Abfüllern, von Brokern und Co. ist so groß, auch für ein noch rauchigeres Destillat, dass wir einfach eine Linie produzieren mit dem Kroftenga, der ausschließlich quasi für unabhängige Abfüller ist. Das ist natürlich auch wiederum Werbung. Die Leute finden es halt geil. Ne? Also wie oft ich auch immer höre, boah, Kroftenga ist einfach mega. Die Rauchigkeit, wenn man auf rauchigen Whisky steht, ist einfach richtig gut. Ja. Und dann soll das auch einfach so sein. Das ist natürlich auch eine schöne Werbung für eine Brennerei, wenn unabhängige Abfüller sowas natürlich dann auch rausbringen können. Und von daher ist es auch toll, dass wir natürlich dann auf der anderen Seite solche Leute mit Stoff bedienen können, den wir selber einfach nicht haben, weil wir dann auch keine Konkurrenz wiederum zu den Produkten bilden, die unabhängige Abfüller einfach anbieten. Sonst müssen sich bei anderen Brennereien irgendwie auch kreative Finishes ausdenken und mal vielleicht was anderes machen, was man bei der Hauptbrennerei nicht hat. Oder quasi eigentlich als Single Cask was rausbringen, was die Brennerei eh in ihrem Portfolio hat. Und das wollen wir halt quasi damit umgehen.
Ja. Ja, okay. Also ich finde ich total nachvollziehbar. Und also ich finde es ein cooles Konzept an sich. Also tatsächlich, und dass man natürlich auch offen kommuniziert, wo das Destillat herkommt, ist natürlich auch super. Ne? Also hätte ja auch sein können, ihr sagt, man muss es mit dem und dem Namen verkaufen, aber es darf am Ende nicht gesagt werden, von wo es kommt, oder das muss dann ein Secret das und das sein oder so. Also finde ich gut, dass ihr das so macht. Das ist ein schönes Konzept.
Das ist zum Beispiel auch bei den ganzen Geschichten, die du bei Aldi oder Lidl kaufen kannst. Ne? Da steht halt immer einfach ein fiktiver Name. Ja. Wir produzieren aber auch zum Beispiel für Aldi den Glengarry. Okay. Wo wir einfach ganz normal sagen, Glengarry gibt es als ohne Altersangabe oder auch als 10er oder 12er. Kommt auch meistens dann immer um Weihnachten quasi raus, das Destillat. Aber wir sagen, okay, wir schreiben Distilled at Loch Lomond. Cool. Zwar auch ein weiterer Name, aber unsere Brennerei soll immer draufstehen, weil auch selbst wenn wir in Anführungsstrichen Low-Budget-Whisky rausbringen für jedermann, warum soll nicht die Brennerei draufstehen, sodass jeder weiß, was er da quasi trinkt. Ne? Und wenn ihm der Whisky schmeckt, kann er vielleicht dann in unserer Core-Range auch was finden, für einen höheren Preis und quasi auch ein bisschen mehr Fasslagerung oder sonst wie.
Ja. Nee, absolut. Ich finde das rein von dem produktpolitischen Aspekt finde ich das super, dass ihr das draufschreibt. Ich wusste das gar nicht, dass ihr auch da für Aldi produziert. Da muss ich mir das mal notieren und tatsächlich auch mal schauen, wenn es mal wieder was gibt. Auch wenn ich ehrlich gesagt eher der Lidl-Mensch bin. Also ich gehe zu 95% bei Lidl einkaufen. Es geht raus an Lidl.
Ein kleiner Werbeslogan.
Ich habe dafür nicht viel Geld bekommen, aber ich fahre in Urlaub. Genau, ja, cool. Also vielen Dank für die ganzen Infos. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe viele Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste, tatsächlich. Und dann haben wir so den seriösen Part von meiner Seite schon fast geschafft. Wir kommen jetzt zu der Frage Nummer 4. Das ist ja immer so ein bisschen die Fun-Frage, so ein bisschen, was wäre wenn oder stell dir vor. Jetzt habe ich mir für dich auch was überlegt und schließe damit so ein bisschen den Kreis bezüglich deiner Kreativität und deiner Fassreifung und so. Und würde mal vorschlagen, du stellst dir vor, du bist ein schönes, großes Eichenfass. Und du möchtest sehr gerne, dass ein Destillat dich bezieht. Und du möchtest gerne, dass ein Destillat in dir auch reift. Und es soll bitte ein Whisky sein. Und da würde ich gerne wissen, was wärst du gerne für eine Art von Fass? Was soll denn für ein Destillat, also von welcher Brennerei in dich hinein? Und wo würdest du gerne lagern und reifen?
Sehr geile Frage. Also wenn ich ein Fass wäre, hätte ich, glaube ich, Bock, ein Hybridfass zu sein. So jede Daube irgendwas anderes, so vielschichtig wie möglich zu sein, damit es nicht zu eindimensional ist. Klar, ne? Also brauchen nicht darüber sprechen. Frische amerikanische Weißeiche und so ist natürlich schon geil. Aber ich finde, jede Daube was anderes spiegelt auch so ein bisschen die Offenheit, was auch so Finish ist und so weiter anbelangt bei mir wieder. Und die zweite Geschichte ist, glaube ich, wo man viel zu wenig Fokus drauf legt. Ich glaube, ich hätte Bock, ein Blend zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber nicht so ein Standard-Blend, nur Grain und Single Malt, sondern auch gerne noch Hybrid, dass man ein bisschen Bourbon mit reinbringt, ein bisschen Rye-Whisky, wo ich ein großer Freund von bin, dass man so das Beste aus allen Welten von Holz und auch von Whisky miteinander verbindet, da was Tolles kreiert. Und am liebsten würde ich an zwei Orten reifen, so wie man das aus dem Rum vielleicht, zum Beispiel von verschiedenen Marken kennt. Am liebsten würde ich die erste Reifezeit sehr, sehr gerne in irgendwas Tropischem verbringen, um richtig viel Input vom Holz quasi reinzubringen und danach nochmal schön zwei, drei Jährchen vielleicht in den schottischen Highlands liegen.
Sehr geil. Das ist eine gute Idee und ich würde noch vorschlagen, dass du dann, wenn du fertig bist, gerne in meinem Keller einziehen kannst.
Ich wäre sofort dabei.
Ach man, sehr cool. Sehr, sehr, sehr coole Antwort auf jeden Fall und das hört sich doch nach einem Plan an, auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Also, ja. Warum ist es denn generell keine Sache im Whisky? Also, warum ist das kein Major-Faktor, dass man die Fässer mal an unterschiedlichen Orten reifen lässt? Also, zum Beispiel ist es zu aufwendig oder was meinst du?
Also, es ist natürlich extrem aufwendig, ein einzelnes Fass oder so immer hin und her zu schleppen. Es gibt natürlich dann diese Geschichten, wo man, keine Ahnung, irgendein Rumfass natürlich zu brennen oder mehrere zu einer Brennerei schickt, dann lässt man da quasi einen Whisky drin reifen, dann geht zum Beispiel das rauchige Whiskyfass wieder zurück zur Rumdistillerie, da hat man Rum, der rauchig ist, das gibt's ja alles, aber das Konzept ist natürlich sehr preislich intensiv, wenn man das jetzt mit nur ein paar Fässern macht, ne? Sei es das Rüberschiffen nach Jamaika, da den Whisky reifen lassen, dann wieder zurückbringen. Als Scotch dürftest du es nicht verkaufen, weil er muss natürlich immer in Schottland reifen, was auch noch so ein Punkt ist. Also wenn wäre das eine Spielerei für einen Apfelhammer, sowas zu machen, der dann darauf verzichtet, solche Sachen zu sagen. Aber mittlerweile werden solche besonderen Reifungen werden ja auch gespielt. Sauerländer Elbrennerei reift zum Beispiel quasi Fässer in der Saline, ne, wo man quasi guckt, was wirkt sich da aus. St. Kilian verbuddelt Fässer und lässt Whisky darin reifen. Das sind so quasi die Anfänge. Aber letztendlich sind da natürlich auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ne? Also ich fände es cool, dass man so viel wie möglich einfach da auch probieren sollte und gucken sollte, was wirkt sich wie auf den Whisky aus. Wäre ich sofort großer Freund von. Aber für mich als kleinen unabhängigen Abfüller wäre das einfach nicht umzusetzen, weil dann müsste ich eine Flasche für 200, 300 Euro rausbringen. Und dann, keine Ahnung, würden alle sagen, ja, das ist doch wieder viel, viel zu teuer, weil wir halt die ganze Arbeit dahinter einfach nicht sehen.
Das ist ein ganz lustiges Thema und das habe ich tatsächlich jetzt in der Aufnahme für die Staffel schon auch mit zwei weiteren Personen besprochen. Ich will jetzt nicht so spoilern, also so wenig Folgen so sind. Aber das ist tatsächlich so eine Sache, dass man oft nicht, gerade bei Abfüllungen, die jetzt nur eine bestimmte Anzahl an Flaschen hat, dass man offen sieht, dass alles handgemacht ist. Ne? Also, dass da so viel Arbeit drin steckt und dass Leute dann sagen, ja, aber der kostet irgendwie 70 oder 80 Euro, das kann doch gar nicht sein, warum ist das so teuer? Und wenn du dann aber guckst, was alles von Hand gemacht ist und was alles da für Liebe, welche für Details da drin stecken, dann ist es ganz klar, warum der Preis sich so ergeben muss. Und dann ist auch klar, dass derjenige nicht 50 Euro daran verdient, die dann oft manchmal so gemutmaßt werden. Also ja, da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass da der Horizont noch ein bisschen erweitert wird und dass man da die Handarbeit noch mehr anerkennt.
Also zum Beispiel, bestes Beispiel, Almhut, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, rote Beete einkaufen fahren, die rote Beete zur Brennerei bringen, die rote Beete klein hacken und einmeischen, dann das Mazerat mit hinzugeben, dann das Ganze wieder rausholen und filtern. Ne? Genau. All solche Punkte. Dann der Whisky, der eingekauft werden muss, in kleinen Mengen. Je kleinere Mengen du einkaufst, desto teurer ist das Ganze. Hm? Peated Whisky, der nochmal teurer ist. Dann werden alle Label von mir per Hand aufgeklebt und per Hand beschriftet und allen drum und dran. Richtig. Auch per Hand abgefüllt. Ne? Also keine, nicht über irgendeine Abfüllanlage oder sonst was, das große Brennereien machen. Sondern wenn man dann hinterher dann den Preis sieht, das ist ja oft so, ne? Dann gibt es einen Post, kostet 79 Euro die Flasche, und heißt, oh, junger deutscher Whisky, rauchig, 79 Euro, ist aber ganz schön heftig und teuer, ne? Auf den Literpreis gesehen. Ja, aber wenn man dann sieht, was da alles an Arbeit drin steckt, ist es eigentlich noch zu wenig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, von solchen Abfüllungen kann man irgendwie leben oder reich werden oder sonst was, sondern die sind einfach wirklich nur dafür gedacht, um den Leuten zu zeigen, was ist möglich. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Hut so kalkulatorisch berechnet hätte, dass man quasi von solchen Abfüllungen leben sollte, dann hätte die 0,5er Flasche locker 150, 160 Euro kosten müssen, um da einen Gewinn zu erzielen. Und das ist halt dann so ein Punkt, wo ich mir dann denke, okay, denkt doch einfach mal über diese ganzen Schritte nach. Und vielleicht habt ihr da nochmal eine andere Meinung zu solchen Sachen.
Ja, absolut. Und eigentlich, meiner Meinung nach, ist es so einfach. Jeder, der schon mal einen Aufkleber für seine Firma oder für irgendwas bestellen wollte und dann sieht, dass ein Aufkleber einfach dann vielleicht so viel kostet wie 1000 oder so und du dir dann, ne, weil es ein Massendruck dann irgendwann ist und du dann einfach siehst, wenn du 30.000 gleiche Labels druckst, dann hast du einfach einen ganz anderen Preis, als wenn du 50 Labels druckst oder so. Also dann muss es auch eigentlich eben klar sein, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber die Leute sind noch nicht ganz da angekommen, dass sie das immer auf dem Plan haben. Aber ich hoffe es. Ja, damit sind wir mit meiner Seite am Ende schon. Die vier Fragen sind gestellt worden. Du hast coole Antworten gehabt. Die letzte hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich dir die Möglichkeit gebe, lieber Sebastian, wenn du eine Frage an mich hast, kannst du die Host-Position übernehmen und kannst mir eine Frage stellen.
Sehr gerne doch. Wenn du dir ein abgefahrenes Finish wünschen könntest, worauf hättest du mal Bock?
Puh, das ist super interessant, dass du die Frage stellst, weil mir ist die Frage schon mal gestellt worden die Woche. und ich gebe jetzt nochmal eine ähnliche Antwort, weil ich möchte, dass sich das unbedingt mal passiert in Deutschland. Und zwar, die meisten dürften es wissen, ich bin in Portugal aufgewachsen. Also ich im 6. Lebensjahr sind meine Eltern ausgewandert nach Portugal und ich war bis zu meinem 21. Lebensjahr dort. Und man hat ja in jedem Land hat man bestimmte Brände, die jetzt charakteristisch sind. In Portugal zum Beispiel trinkt man total gerne Feigenschnaps, ja. Und in den, ich sag mal, in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er, als wir da waren, da hast du halt auch kleine Brennereien auf dem Dorf gehabt, da ist der Kram halt einmal gebrannt worden und dann musstest du halt in Kauf nehmen, dass du blind wirst. Mein Gott, ich sage, es war lecker. Also, was wir sehen, kann jeder. Also, und eben gesagt, ne, aber spitz gesagt, lässt hier kein zu nahe treten. Wir hatten nebenan ist auch wieder blöd, da denkt man, es ist ein Haus nebenan, also es ist eine Ortschaft nebenan, hat mir tatsächlich jemanden, der hat das, ein alter Mann, der hat so eine kleine Brennerei gehabt, der hat immer wieder Obst da gebrannt im Endeffekt. Und da habe ich einen anderen Obstbrand kennengelernt, der für Portugal ganz charakteristisch ist. Und das ist der sogenannte Baumerdbeerschnaps. Ne? Das Baumerdbeere ist für die meisten gar kein Begriff. Das ist eine kleine, runde Frucht, die an Bäumen wächst tatsächlich. Und die hat vom Geschmack her, ist die einfach sehr ähnlich an die Erdbeere. Und deswegen ist es quasi auf Deutsch die Baumerdbeere, auf Portugiesisch der Medronho. Und das Destillat davon ist einfach super fruchtig. Also das hat so viel Erdbeere mit drin und das ist einfach so eine Fruchtbombe. Das ist im Prinzip, wie wenn du dir so ein Erdbeersekko vorstellst, wenn er gemacht wird hier in Deutschland oder so. So aber in Form von einem Destillat halt. Also dann trotzdem mit der Wucht und mit dem Alkohol und so dabei. Und das ist total lecker. Und manchmal zu bestimmten Festen oder sowas in der Art, wird der halt auch mal fast gereift für ein paar Wochen, Monate. Schmeißen die halt in irgendein Eichenfass rein und lassen den da ein bisschen drin, dass er ein bisschen von der Farbe ein bisschen bräunlich wird, damit sie ihn dann schön anbieten können. Und so ein Fass will ich unbedingt mal haben und würde so ein Fass gerne mal mit irgendeinem interessanten Whisky befüllen, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das würde eine Aromen-Rum-Kombination, was Frucht angeht, rausbringen, was wir noch nicht so wirklich hatten jetzt in letzter Zeit. Ich glaube, das wäre eine neue.
dann lass uns doch mal in den nächsten Wochen recherchieren, wo man das herbekommen kann. Und
Kann ich.
dann sage ich dir, das machen wir zusammen. Punkt.
Sehr gerne, das können wir
Ja,
super gerne
bin
machen. Ich
sofort
habe
dabei,
ich hab
ganz
auch die
einfach.
Connections, also ich weiß, wo die Fässer liegen.
Ja, also ich brauche eigentlich nur das Destillat, also sehr, sehr gerne 30, 40, 50, 60 Liter von dem Destillat.
Okay.
Fässer, frische Fässer habe ich auch jede Menge, sodass wir es in das frische Fass reinlegen können. Können mal gucken, was sich in dem Jahr vielleicht tut, wenn wir das Ganze reifen lassen. Und danach packen wir einen Whisky rein und
Ja,
machen das.
gerne.
Also ich bin sofort dabei.
Super
Gut.
gerne, machen wir. Das machen
So
wir.
einfach kann man Wünsche in Erfüllung
Yes. Ich will
gehen.
aber trotzdem die Umarmung, die steht fest.
Das ist dein Thema.
Ja, sag ja, Sebastian, das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Mega. Cool.
Ich bin dabei.
Super. Ja, dann mega. Was für ein Abschluss. Wir sind bei knapp 45 Minuten. Es war super kurzweilig mit dir. Es war super cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir
Gerne.
großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast die Zeit auch irgendwie rumgebracht.
Mit virtuellen Umarmungen geht alles.
Richtig, richtig. Dann geht alles.
Ja, vielen
Und
lieben Dank. War mega.
ja, schön. Danke, dass du da warst. Und ich freue mich auf die Interwhisky. Dann sehen wir uns.
Ich
Alles
freue mich
klar.
auch.
Super. Mach's
Jo.
gut. Vielen Dank nochmal. Ciao.
Ciao.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert die Glocke und verpasst so keine weitere Folge. Übrigens, wenn ihr möchtet, ihr findet den Podcast auch auf sämtlichen sozialen Medien, egal ob Instagram oder Facebook. Schreibt mich gerne an und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, mit euch in Kontakt treten zu können. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.